Your Story. Der Podcast über Personal Brand Stories von und mit Anja Kuhn. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. In meinem Podcast erhältst du wichtige Tipps und Informationen rund um die Entwicklung von Personal Brand Stories. Ich stelle dir erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer vor, die uns ihre Personal Brand Story erzählen. Was macht sie aus? Welche Werte prägen sie und ihr Handeln? Welche Höhen und Tiefen gab es in ihrem Leben? Wer oder was hat sie zu der Unternehmerpersönlichkeit geformt, die sie heute sind? All das und noch viel mehr ist Teil von Personal Brand Stories. Märchen oder Comic?
Comic.
Krimi oder Sachbuch?
Sachbuch.
Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
Roman.
Held oder Weiser?
Weiser.
Hören oder lesen?
Lesen.
Popcorn oder Nachos?
Beides.
Super. Herzlich willkommen, Markus Simons, in meinem neuen Podcast Share Your Story. Ich freue mich total, dass du da bist. Es ist heute meine allererste Folge und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich einfach, diese Situation mit dir teilen zu können. Schön, dass du da bist, Markus.
Ich freue mich auch, Anja. Bin sehr gespannt, was uns erwartet hier.
Markus Simons ist Inhaber der Werbeproduktur Simons in Wiel. Die Werbeproduktur feierte letztes Jahr ihr 100-jähriges Firmenjubiläum.
Darf ich kurz korrigieren? 110 letztes Jahr.
110? Ach, 2009. 110-jähriges, was für ein Jubiläum. Markus ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern im Teenageralter. Ja, und jetzt sprechen wir so ein bisschen über deine Unternehmergeschichte. Markus, du bist stark mit deiner Heimat verbunden. Was verbindest du mit dem Wort Heimat?
Das Gefühl, irgendwo hinzugehören. Also hier in dem kleinen, beschaulichen Wiel bin ich, geboren bin ich nebenan in Bergneustadt, aber ich mag es, dass hier mit Gebäuden Geschichten verbunden sind, dass ich die Leute kenne, dass die Leute mich kennen. Das ist alles, das ist Kleinstadt pur und das ist genau das, was ich mag.
Du hast auch ein ganz besonderes Hobby. Da haben wir schon mal drüber gesprochen und du hast uns auch schon mal einige Exemplare gezeigt. Wie heißt dieses Hobby? Am besten stellst du es selber vor.
Ich weiß nicht, gibt es da einen Namen für? Das geht knapp an Briefmarkensammeln vorbei. Das ist das Sammeln alter Ansichtskarten von meiner Heimatstadt Wiel. Das ist tatsächlich für mich sehr spannend. Manch anderer mag es langweilig finden.
Bist du auf die Idee gekommen, Postkarten zu sammeln?
Ja, das ist eine gute Frage. Geht tatsächlich ein bisschen einher mit unserer Firmengeschichte, weil mein Urgroßvater schon damals Postkarten verlegt hat in der Gründung des Unternehmens. Und ein Teil der Karten, die ich sammle, sind tatsächlich aus dem Verlag Rudolf Simons. Ja, die sind dann irgendwie von 1910, 1920, 1930. Da ist es wahrscheinlich, da hat es irgendwann mit begonnen.
Jetzt hast du schon eine Brücke geschlagen zu deiner beruflichen Laufbahn. Dein Urgroßvater Rudolf Simons hat das Unternehmen gegründet. Und du hast deine berufliche Laufbahn auch als Drucker, mit einer Ausbildung zum Drucker begonnen. Wusstest du denn schon damals, dass du das Unternehmen irgendwann übernehmen würdest?
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, wusste ich eigentlich gar nichts. Drucker bin ich geworden, weil ich keine andere Idee hatte. Und mein Vater mir gesagt hat, dann werd doch Drucker, wenn du schon keine andere Idee hast. Dass der Bereich mal irgendwann zur Leidenschaft werden würde, habe ich damals nicht geahnt.
Und du hast dann auch die Meisterschule besucht? Und ein Studium angeschlossen, Wirtschaftsinformatik an der FH in Gummersbach. Wie bist du auf Wirtschaftsinformatik gekommen?
Ja, auch das war mehr oder weniger ein Versehen. Es war so, dass ich meinen Nerd-Anteil noch nicht ausreichend bedient hatte mit Meisterschule und der Ausbildung. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste noch irgendwas tun. Und da wurde am der FH damals noch in Gummersbach der Lehrstuhl Medieninformatik eingeführt. Das wollte ich eigentlich machen. Da man das aber nicht nebenbei studieren konnte, habe ich dann irgendwann auf die Wirtschaftsinformatik gewechselt. Das konnte ich dann nebenberuflich studieren und das war dann mit meinem beruflichen Alltag auch irgendwie zu vereinbaren.
Und direkt danach bist du dann ins Unternehmen richtig eingestiegen oder gab es da noch einen Zwischenschritt?
Nee, ich war da schon im Unternehmen. Also das war eine Entscheidung zum Studium, war schon während ich bei meinem Vater damals noch angestellt gearbeitet habe.
Welche Rolle hattest du denn da schon inne? Was hast du alles, was waren deine Aufgaben?
Ja, ich würde zunächst einmal sagen Lernender. Ich war Sachbearbeiter, ich war natürlich Meister, damit da auch der Experte für den Druckbereich. Aber ansonsten irgendwo zwischen Meister und Trainee wahrscheinlich.
Okay. Kannst du dich an Wendepunkte erinnern, die deinen Lebenslauf, deine Laufbahn dann ganz stark beeinflusst haben?
Es gibt natürlich eine Menge Wendepunkte. Welche meinst du? Also in welche Richtung soll es gehen? Es gibt Wendepunkte, ist zum Beispiel die Entscheidung, Drucker zu werden, war sicherlich ein Wendepunkt, aber keinen, den ich bewusst herbeigeführt habe, sondern der kam so über mich mit dem Ende der Schule. Andere Sachen sind natürlich vor allem von außen auch initiierte Bücher, Seminare gewesen, die ich besucht habe, die einfach Sachen massiv geändert haben.
Ich denke jetzt bei Wendepunkten auch daran, dass du ja die vierte Generation bist in eurem Unternehmen, Urgroßvater, Großvater. Mit deinem Vater arbeitest du auch nach wie vor zusammen. Er ist ja auch immer noch aktiv im Unternehmen. Und wenn ich daran denke, das Unternehmen wurde als Rudolf Simons gegründet. Und heute heißt das Unternehmen Werbeproduktur Simons. Dazwischen liegen ja jede Menge Schritte, die diesen Veränderungsprozess begleitet und vielleicht ja auch initiiert haben.
Na gut, ich denke, jeder Inhaber, jede Generation hat sicherlich versucht, dem ganzen Unternehmen seinen Stempel aufzudrücken. Und da muss man den Vorgängern sagen, die scheinen noch irgendwas richtig gemacht zu haben, weil für die ersten, ich sage einfach über den Daumen, 90 Jahre kann ich ja nichts. Ja, das heißt, die haben schon irgendwas gemacht und so hat mein Vater schon die erste Umbenennung von der Druckerei Simons in AS-Druck gemacht, einen Namen, den ich noch gar nicht so ganz mochte. Und dann gab es noch unter mir einen anderen Namen, Simons Grafische Werkstätten, das war so der Werdegang zu der Werbeproduktur hin. Immer verbunden mit Änderungen auch im Unternehmen und letzten Endes wahrscheinlich auch im Mindset des Unternehmers.
Mindset ist natürlich ein starkes Stichwort und im Moment ein geflügeltes Wort, was man auf allen Kanälen liest. Was ist dein Mindset?
Boah, wie soll ich das in einem Satz zusammenfassen?
Du darfst auch gerne mehrere Sätze sprechen.
Naja, also ich glaube, es gibt sicherlich ja persönliche Mindsets und es gibt berufliche Mindsets. Ich bin heute der Meinung, dass ich als Unternehmer nicht nur das Recht habe, ein Unternehmen zu führen und die Geschicke zu bestimmen, sondern ich habe auch das Recht, das Unternehmen so zu führen, dass ich in dem Unternehmen glücklich und zufrieden werde. Das ist tatsächlich für mich eine wichtige Erkenntnis gewesen, als jemand, der durchaus immer mal wieder das Gefühl hat, es anderen Leuten recht machen zu müssen, irgendwann auch mal ein Stück weit Egoismus da reinzubringen und zu sagen, das ist mein Unternehmen und ich muss damit zufrieden werden und kann auch heute sagen, heute bin ich's. Und das Ganze ist gar nicht so egoistisch, wie es sich jetzt anhört, weil das letzten Endes eine Wirkung hat auf Mitarbeiter, eine Wirkung hat auf Kunden, eine Wirkung hat aufs Unternehmen, sodass es in letzter Konsequenz authentischer wird.
Okay. Du hast auch gesagt, du unterscheidest zwischen dem persönlichen und dem beruflichen Mindset.
Ja, ich glaube, die Trennung ist nicht so klar, wie sie es gerade anhörte. Ja, also mache ich mir privat weniger Gedanken ums Unternehmen. Aber der Mensch, der dahinter steht, ist natürlich derselbe. Ja, das heißt, ich bin nicht privat ein komplett anderer Mensch wie beruflich. Im Gegenteil, es erlaubt mir natürlich diese Überlegungen in der Rolle des Unternehmers, erlaubt mir dort authentischer zu sein, vielleicht so authentisch, wie ich es im Privatleben hoffentlich in vielen Stellen schon bin.
Was genau macht deine Authentizität aus?
müsstest du natürlich in allererster Linie mal andere fragen. Ja. Weil authentisch, ob man jemand authentisch ist, bestimme ich ja nicht selber. Sondern das sagen ja andere, ist derjenige authentisch oder nicht. Und ich glaube, Authentizität, ein fürchterliches Wort, ist in letzter Konsequenz ein Lernprozess im Älterwerden, den man machen kann, aber nicht muss. Es gibt Menschen, die werden in ihrem Leben nicht authentisch, und es gibt Menschen, die sind auf der Reise, und da würde ich mich auch als solchen bezeichnen, dass ich einfach auf der Reise bin, authentischer zu werden. Für mich heißt es letzten Endes, echt zu sein, das, was ich fühle, was ich denke, auch ein Stück weit nach außen zu bringen und in Handlungen umzusetzen. Und auch schon mal zu sagen, das will ich jetzt nicht.
Das klingt ziemlich gut. Wir kennen uns jetzt einige Zeit, und ich nehme deine Authentizität auf jeden Fall wahr. Ich arbeite einfach sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Wir führen tolle Gespräche. Wenn du mich fragen würdest, was sage ich über Markus Simons, dann fällt mir als allererstes Offenheit ein, Verlässlichkeit, Treue im Sinne zu dem, was du sagst, Worttreue. Und es fällt mir auch ein Engagement. Du engagierst dich auch sehr stark, und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich über Authentizität spreche. Denn du engagierst dich ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen. Zähl sie doch noch mal bitte alle auf.
Naja, so viele sind es dann auch nicht. Aber ich bin halt der festen Überzeugung, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten müssen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Und das kann man nicht nur politisch tun, weil genau da bin ich nicht aktiv. Wenn auch politisch interessiert, findest du mich in keiner Partei. Aber so glaube ich, dass wir alle die Aufgabe haben, unser Umfeld ein Stückchen besser zu machen. Ja. Und das führt mich dann dazu, dass ich Mitglied bei Rotary bin, was uns ja auch verbindet, ja, dass ich die Zukunftsstiftung Wiel begleite, eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Jugendliche nach dem Abitur in die Welt zu schicken und es für sie attraktiv zu machen, auch wieder zurückzukommen, ja, indem man frühzeitig die Verbindung zwischen Studenten und Unternehmerschaft, ja. Und natürlich, ne, Heimat hatten wir eben schon mal als Thema, der Heimatverein Wiel, auch der liegt mir am Herzen, auch da bin ich im Vorstand mit drin, zum Glück nicht Vorsitzender, das würde mein Zeitkostüm gerade nicht erlauben, aber das ist schon auch, finde ich, eine wichtige Geschichte, Einfluss zu nehmen letzten Endes, um die Heimatstadt zum Positiven zu wenden. Ja. Dann gibt es noch den Wieler Ring als Vereinigung der Wieler Unternehmen, kleine Unternehmen, Einzelhändler, wie auch immer. Auch finde ich eine wichtige Organisation, weil wir letzten Endes auch als Unternehmer im Lokalen ein Sprachrohr brauchen.
Wenn wir über Engagement sprechen, dann hat das ja auch ganz viel mit deinen persönlichen Werten zu tun. Und ich finde, die persönlichen Werte und die Werte als Unternehmer prägen sehr, sehr stark auch den Verlauf des Unternehmens, wie es sich entwickelt. Könntest du Werte benennen, die ganz stark Einfluss nehmen oder genommen haben auf euer Unternehmen? Vielleicht auch Werte, mit denen dein Urgroßvater das Unternehmen gegründet hat?
Na, ich habe ja weder Urgroßvater noch Großvater kennenlernen dürfen. Kann ich relativ wenig über sie sagen, auch wenn ich schon manchmal behauptet habe, dass der Geist vom Urgroßvater so manches Mal noch durchs Unternehmen schwebt.
Oh, sag mal ein Beispiel, das finde ich spannend.
Na, ich kann es gar nicht konkret machen, aber wenn du ein altes Unternehmen hast oder ein lange bestehendes Unternehmen, dann hast du viele Dinge, die werden so gemacht, weil sie so gemacht wurden, weil sie immer so gemacht wurden. Und dann auf die Frage, warum machen wir das, weil sie immer so gemacht wurden, zu antworten, ist eine Antwort, die mich nicht so ganz befriedigt, die aber immer mal wieder vorkommt. Spannend finde ich an der Stelle, dass sich das ja auch über Mitarbeiter, die immer weiter fortpflanzt und natürlich auch über die Unternehmensleitung, weil letzten Endes haben wir ja alle den Urgroßvater nicht kennengelernt und außer meinem Vater auch niemand den Großvater. Ja. Und trotzdem, glaube ich, ist so manches im Mindset des Unternehmens noch drin, was damals schon reinkam. Ja, weil es natürlich auch mit den Persönlichkeiten zu tun hat. Mein Vater wäre nicht, wie er ist, wenn es meinen Großvater nicht gegeben hat. Und ich wäre nicht, wie ich bin, wenn es meinen Vater nicht gegeben hätte. Und somit zieht sich das, glaube ich, durch.
Trotzdem finde ich diesen Gedanken und auch diese Vorstellung, dass der Geist deines Urgroßvaters und deines Großvaters noch irgendwo ihr Unwesen treiben in euren Hallen, finde ich ganz schön, dieses Bild. Einfach, weil auch ich mich da ganz stark verbunden finde, genauso wie du, kenne ich weder meine Großmutter mütterlicherseits noch meine Urgroßeltern. Und trotzdem gibt es da einfach diese familiäre Verbindung, die ich auch nicht näher beschreiben kann. Und die mich auch durch meine Wurzeln trägt. Das spüre ich jetzt bei dir auch. Jetzt hat sich ja das Unternehmen ganz, ganz stark verändert. Werbeproduktur Simons. Erzähle uns doch ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, wir müssen was verändern, wir müssen das Unternehmen anders ausrichten, und wie bist du dazu gekommen, dass es Werbeproduktur heißt?
Naja, ich sag mal, einer der Auslöser war sicherlich eine Geschichte, die ich erlebt habe mit, ich glaube, ich hatte das Unternehmen gerade ein paar Jahre übernommen. Da kündigte sich der Werbeleiter eines großen Kunden an und wollte uns besuchen. Und sowas verbindet man immer mit einer Unternehmensführung. Und ich hatte auch aus allen Archiven zusammengekramt, Drucksachen, die wir ganz toll gedruckt hatten, die ich auf den Tisch gelegt habe und gedacht habe, da könnte ich mit punkten. Und nach der Führung setzen wir uns dann an den Besprechungstisch und er sah kurz auf die Sachen und sagte, Herr Simons, dass Sie drucken können, davon gehe ich aus. Boah, hab ich gedacht. Damit waren meine Argumente, warum er bei mir kaufen sollte, weg. Es gab nichts mehr. Ich habe ihn verflucht in dem Moment, das muss ich ehrlich sagen. Heute bin ich dankbar für diesen Impuls, den er da, weiß ich gar nicht, ob wissentlich gesetzt hat, weil da wurde mir klar, das überlebe ich auf Dauer nicht. Ja? Druckerei bedeutet tatsächlich heute starke Konkurrenz im Online-Markt, bedeutet ein enormer Preisdruck, verbunden mit extremen Investitionskosten. Auf gut Deutsch, lustig ist es nicht für die Kollegen Drucker. Und daher wusste ich zumindest mal in dem Moment, dass ich was grundlegend ändern muss. Was ich ändern muss, das wusste ich allerdings nicht. Aber ab dann war ich ein Suchender nach Lösungen. Ab dann habe ich überlegt, was um alles in der Welt kann es denn werden? Ja. Wir hatten ein, zwei Jahre vorher hatten wir eine Firma übernommen, die sich mit der Werbetechnik beschäftigte. Das bedeutet von Fahrzeugbeklebung über Leuchtwerbung bis Fensterbeklebung, wie auch immer, alles, was so mit Folienbeklebung zu tun hat, unter anderem. Und das Erste, was ich tatsächlich nach der Übernahme dann gemacht habe oder nach dem Gespräch, ist, dass ich die Firma umbenannt habe, weil ich gesagt habe, Druckerei trifft es nicht, weil wir sind tatsächlich, wenn wir die Werbetechnik ernsthaft mitbetreiben wollen, dann kann ich das Ding nicht Druckerei nennen, das funktioniert einfach nicht. Dann entstand daraus die Simons Grafische Werkstätten. Ja, das war im Prinzip der Sammelbegriff dafür, was wir im grafischen Gewerbe alles so machen. Bedeutet sicherlich in Teilen da auch schon Gestaltung, aber vornehmlich für unsere Produkte. Es war die Werbetechnik und es war der Druck. Und so lief das erstmal, ich weiß nicht, einige Jahre weiter. Diese Änderung zur Werbeproduktur kam eigentlich daher, dass ich mich immer tiefer mit dem Thema Marketing beschäftigt habe. Und sagen wir mal, die Fragen, die ich meinen Kunden stellte, sich einfach verändert haben. Ich habe ursprünglich mal gefragt, wenn ein Kunde, sagen wir mal, 1000 Briefbogen haben wollte, ob es nicht vielleicht auch 2000 sein dürfen, weil dann wird es ja günstiger pro Stück. Oder ich habe mich mit dem Kunden über die Grammatur des Papieres unterhalten, über die Farbigkeit, über den Liefertermin. Aber zu hinterfragen, warum willst du jetzt ausgerechnet einen Flyer haben? Ja, ist das jetzt gerade das Medium, was dich jetzt nach vorne bringt? Was ist überhaupt dein Ziel, lieber Kunde? Worüber wollen wir mal sprechen? In welche Richtung soll es dann eigentlich gehen? Du glaubst gar nicht, wie viele Kunden Werbung machen, weil ihre Wettbewerber Werbung machen. Und diese Intention führt dazu, dass wenn du dir mal den Spaß machst, beispielsweise dir die Prospekte von 20 Maschinenbauern zu bestellen und die auf dem Tisch verteilst, dann wirst du sehen, dass du ein Meer von Blau, Silber und Grau siehst. Ja? Weil oftmals einfach der Mut fehlt, auch mal sich aus den Branchenkonventionen ein Stück weit zu entfernen. Und weil man das tut, weil die anderen es tun. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Letzten Endes ist halt der Beratungsanteil zusätzlich zum Gestaltungsanteil bei uns deutlich größer geworden, sodass wir, sagen wir mal, heute würde ich sagen, kein reines Produktionsunternehmen mehr sind, wie wir das 2009 noch waren, sondern heute sind wir ein Dienstleistungsunternehmen mit Produktion. Das heißt, der Produktionsteil, den wir immer noch gerne und aus Überzeugung machen, ist aber deutlich weiter nach hinten gerutscht, nämlich da, wo er hingehört, als Folge von Beratung und nicht als eigentliches Hauptprodukt.
Du hast jetzt davon gesprochen, dass du die Firma umbenannt hast in Simons Grafische Werkstätten. Wie kam dann der nächste Schritt zustande? Wie war der Entwicklungsprozess hin zur Werbeproduktur?
Na gut, es war einer der Impulse eines Vortrages, ich weiß gar nicht mehr, von wem es war, oder eines Seminares, wo jemand sagte, wenn du nicht in der Lage bist, in deiner Branche der Beste zu sein, dann musst du eine eigene Branche aufmachen. Und das ist was mich über Jahre tatsächlich beschäftigt hat, zu sagen, was bin ich denn eigentlich? Und es war die berühmte Dusche, unter der mir die Werbeproduktur kam, wo ich gedacht habe, naja, wir sind keine Werbeagentur im klassischen Sinne, Klammer auf, wollte ich auch nie sein, Klammer zu. Ja, weil wir tatsächlich die Gestaltung und die Konzeption ganz klar auch mit der Produktion koppeln. Das heißt, wir haben schon als Ziel, ein Produkt nachher zu liefern, aber mit Sinn und Verstand. Ja. Und irgendwann fiel mir die Werbeproduktur ein und das war natürlich erstmal, wenn einem sowas einfällt, denkt man, wow, das ist jetzt die tollste Idee der Welt. Spätestens am Tag 2 beginnen die Zweifel und ich habe das erstmal niemandem gesagt. Ich habe das erstmal noch eine ganze Zeit lang mit mir rumgetragen und irgendwann gab es so die vorsichtige Öffnung in Richtung meiner Frau, mit der ich drüber gesprochen habe. Dann kamen mal die Mitarbeiter ins Spiel, die ersten, wo ich gesagt habe, na, was könnt ihr euch darunter vorstellen? Könnt ihr damit was anfangen? Ist das ein Weg? Und irgendwann, ich glaube, es war 2016, haben wir es gemacht. Ja, also dann haben wir tatsächlich umfirmiert und ich bin jetzt ganz guter Dinge, dass das der letzte Firmenname ist, den in meiner Laufzeit die Firma haben wird. Und heute kann ich sagen, wir sind die einzige Werbeproduktur, ich glaube weltweit, in Deutschland man auf jeden Fall.
Ich finde auf jeden Fall, Werbeproduktur ist ein toller Name für euer Unternehmen. Ich finde, das passt perfekt zu euch. Was hat das mit dem Unternehmer Markus Simons gemacht? Einmal diese Entwicklungsschritte hin zur grafischen Werkstätte und dann hin zur Werbeproduktur.
Es hat alles verändert, würde ich sagen, weil ich möchte mal so ein Bild zeichnen, tatsächlich von typischen kleinen Handwerkern, Industrieunternehmen. Wie ist die Situation? Die produzieren Produkte, die sind vergleichbar. Die müssen anstinken gegen eine mitunter übermächtige Konkurrenz im In- und Ausland. Wissen genau, dass sie mit Investitionen nicht hinterherkommen können, dass sie mit den Großen gar nicht mithalten können. Ja, und unterhalten sich den ganzen Tag über Preise. Das braucht man jetzt kein Held für zu sein, um zu sagen, das macht kein gutes Gefühl. Ja. Also der große Philosoph Lothar Matthäus sagt ja an der Stelle, ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ich hatte vom Feeling her kein gutes Gefühl. Ich fand es tatsächlich ziemlich doof. Ja, wenn du mit der Erwartungshaltung schon in dein Angebot reingehst und sagst, ich werde diesen Auftrag wahrscheinlich ja ohnehin wieder nicht kriegen. Das hat sich gedreht, das muss man sagen, weil ich heute Vorteile verkaufen kann. Und das sind tatsächlich ein wirklich spürbarer Kundennutzen, verkauft sich viel, viel leichter, als zu sagen, ich bin der 28. in der Schlange, der gerade irgendwas hier an den Mann bringen muss.
Wow, ja, finde ich, das hört sich super gut an. Du hast aber auch am Anfang ja davon gesprochen, du hast ja sehr, sehr viele, hast an sehr, sehr vielen Seminaren teilgenommen, du hast viele Bücher gelesen. Was treibt dich gerade um deine Unternehmerpersönlichkeit zu formen und weiterzuentwickeln?
Also erstmal müssen wir die Vergangenheitsform müssen wir tatsächlich wegnehmen. Ich lese immer noch viele Bücher. Ich finde Bücherlesen toll.
Da haben wir schon wieder was gemeinsam.
Ich beschäftige mich gerade ganz stark damit, wie soll ich sagen, noch tiefer in die Kundenbedürfnisse reinzuklettern. Noch, ja, du hast ja dein Kernthema, ist ja das Story-Marketing. Letzten Endes geht es auch ein bisschen in die Richtung, nicht, dass ich das anbieten möchte, aber wir haben uns da mal angeguckt, was treibt unseren Kunden denn wirklich um? Welche Bedürfnisse sind da? Wie können wir uns auch mal darüber unterhalten? Wer ist denn eigentlich der Held in der Geschichte, ja, das wir hier machen? Und das ist gerade ein sehr spannendes Thema, weil wir, glaube ich, jetzt noch mal einen ganz großen Schritt näher an das, ja, an die Probleme, Sorgen und Nöte unserer Kunden dran rücken. Ja, und dafür auch Lösungen anbieten können, weil das ist ja letzten Endes das Entscheidende. Ich bin ja kein Theologe, dass ich hier nur Verständnis zeigen muss, sondern wir haben ja die Aufgabe, Lösungen zu finden.
Wie kann ich mir so einen Prozess jetzt vorstellen?
Gut, der Prozess, den glaube ich, es mag Leute geben, die das können. Die meisten können es nicht selber machen. Ja, auch ich nehme mir da externe Unterstützung für, weil einfach der Blick von außen unglaublich wertvoll ist. Und ich glaube, wir müssen zwischenzeitlich auch mal das Bild des Unternehmensberaters ein bisschen gerade rücken. Ja, der Unternehmensberater ist nicht zwangsläufig derjenige, der am Ende des Tages nur sagt, du musst hier 100 Stellen streichen, damit du dein Shareholder-Value wieder in Ordnung bringst. Das ist Quatsch. Es gibt da draußen sehr, sehr tolle Berater und mit einer darf ich da auch zusammenarbeiten. Und die holt mich sehr stark auch wieder zurück, wenn ich mal da im Irrweg unterwegs bin. Das ist gut, das brauche ich an der Stelle. Weil ja egal, welche Weiche du gerade umgestellt hast, läufst du los und manchmal läufst du halt auch eine ganze Zeit lang in die falsche Richtung. Und da ist es wichtig, dass jemand da ist, der dich zurückholt und nochmal eine Frage stellt an der richtigen Stelle und sagt, also hier war zum Beispiel die Frage, wie weit trennen wir das Beratungsgeschäft vom Kernthema der Werbeproduktur? Und sind jetzt sehr, sehr sicher darin, dass es ein elementarer Teil der Werbeproduktur ist, dass wir ihn definitiv nicht abtrennen werden.
Das finde ich jetzt super spannend, weil ich kenne die Gedanken ja auch, was gehört zusammen, was ist zu viel, was muss ich separat aufstellen, ausgliedern, welche Standbeine habe ich. Von daher finde ich das auch einen wichtigen Prozess. Er ist ja auch manchmal ein bisschen schmerzhaft. Also wenn ich jetzt meine letzten Jahre betrachte, habe ich mich in den letzten 2 Jahren von Themen getrennt. Das hat durchaus auch wehgetan, die jetzt vielleicht nicht ganz abzustoßen, aber zu sagen, die sind nicht mehr im Fokus, weil ich mich konzentriere und spezialisiere, in meinem Fall auf das Thema Storytelling, jetzt noch spitzer positioniert. Das war einfach für mich auch echt ein langer Weg und wie gesagt auch schmerzhaft zwischendurch, die anderen Themen loszulassen.
Also ich glaube wirklich, dass das wirklich Schwierige am Unternehmertum ist nicht, dass ich mache noch was obendrauf. Das ist relativ einfach. Das kriegst du mit einer Unterschrift unter einen Vertrag in aller Regel gelöst und hast noch eine Maschine. Was wirklich, wirklich schwierig ist, und das hast du vollkommen richtig gesagt, ist das Loslassen. Sachen, die man immer so gemacht hat, jetzt kommen wir wieder zum Urgroßvater, zum Großvater, zum Vater, auf einmal in Frage zu stellen und zu sagen, das war zu der Zeit richtig und jetzt ist es eben nicht mehr richtig. Jetzt mache ich es nicht mehr. Und dann das auch gegen den Branchentrend zu machen. Ja. Wenn alle deine Kollegen neue Maschinen kaufen und du entscheidest dich gerade explizit dafür, es nicht zu tun. Weil natürlich das Gefangensein in Leasingverträgen letzten Endes unfrei macht. Ja, du kannst nicht frei entscheiden, wenn du am Ende des Monats nicht weißt, wie du deine Leasingraten alle bezahlen sollst. Ja, das heißt, es kann und muss wahrscheinlich ein Schritt sein zum glücklich werden als Unternehmer, auch mal an Stellen zu sagen, ich mache es jetzt nicht.
Gebe ich dir absolut recht. Das Nein zu lernen ist unglaublich befreiend, muss ich sagen.
Und schwierig.
Und schwierig, absolut. Sehe ich ganz genauso, habe ich auch so erfahren. Aber es macht sehr viel glücklicher.
Ja, und ich würde aber trotzdem heute immer noch nicht sagen, dass ich der beste Neinsager der Welt bin. Ich bin ein Lernender, was das angeht. Aber wir haben viele Entscheidungen getroffen im Unternehmen, die mit einem Nein zu tun haben. Das stimmt schon.
Aber auch das macht dich ja sehr authentisch, dass du sagst, ich bin da ein Lernender und heute noch weit weg von perfekt. Perfekt wollen wir ja aber auch gar nicht sein, finde ich jedenfalls. Perfektionismus kann helfen, kann aber auch sehr störend sein.
Ja, das ist so. Das, manchmal müssen es tatsächlich auch 80% reichen. Ja, das kommt immer noch an, was man gerade tut.
Das ist etwas, was ich letztes Jahr in einem Design Thinking Seminar gelernt habe und das hängt imaginär vor mir. Better done than perfect. War auch nicht so einfach. Aber manchmal denke ich, so, und jetzt ist der Text fertig oder jetzt schicke ich den Newsletter raus. Früher hätte ich nochmal 5 Schleifen gedreht, um nochmal dran zu feilen. Da bin ich heute sehr viel gnädiger. Kennst du das mit dir auch?
Ja, absolut. Wobei ich glaube, du hast es schon geschafft, gnädiger mit dir zu sein als ich. Schwierig ist, dass man tatsächlich dazu neigt, nicht zu starten. Ja, und ich habe mal irgendwann ein Interview gehört mit einem der großen Speaker-Berater, der wurde gefragt, sie haben in ihrem Leben so viele Seminare gehalten, so viele Themen gehabt, so viele tolle Bücher geschrieben. Wenn ich sagen würde, sie müssen einen wichtigen Satz sagen, den einen Satz, der alles zusammenfasst oder der wichtigste Satz ist. Er hat einen Moment nachgedacht und hat gesagt, naja, in letzter Konsequenz gibt es nur einen wichtigen Satz, das stimmt schon, und der heißt, fang an.
Wow, ja, sehr cool. Ich bin auch sehr froh, kann ich jetzt auch wieder nachempfinden, dieser Podcast, ich habe mich damit beschäftigt und heute fange ich damit an und dazwischen gab es auch einige Schritte der Überwindung. Von daher ist es ein sehr guter Satz, gefällt mir sehr, sehr. Muss ich schon sagen. Sehr schön. Wenn du jetzt von Speakern sprichst, ich komme da jetzt nochmal drauf zurück, gibt es irgendeinen Mentor oder jemanden, der dich begleitet hat, der dich total begeistert hat und oder der dich sehr stark inspiriert hat?
Na, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Sachen wie Vorbilder, die sehe ich tatsächlich nicht. Aber es gibt natürlich Menschen, die mich stark inspiriert haben. Einer der wichtigsten Impulse, die ich bekommen habe, war, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Stefan Mehrath, hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ich hatte mir das Buch gekauft für den Urlaub, weiß ich nicht, 2009, 2010, irgendwann in dem Ding. Und dann habe ich das Buch von vorne bis hinten durchgelesen und habe zunächst einmal gedacht, wie kann dieser Mann ein Buch über dich schreiben? Das ist ja schlichtweg eine Unverschämtheit. Ganz anderes Thema vom Grundsatz her, aber viele der Gefühlswelten des Protagonisten konnte ich nachvollziehen und auch der Probleme. Und dann habe ich das Buch direkt wieder von vorne gelesen und habe es dann irgendwann in der Hälfte abgebrochen. Und zwar war das an der Stelle, wo er sich mit dem Konzept der Unterscheidung zwischen den Rollen beschäftigt. Das heißt, im Unternehmen gibt es immer den Manager, den Facharbeiter oder den Fachmann und den Unternehmer. Ja, und je mehr Rollen man gleichzeitig ausführen will, desto schwieriger wird es halt. Ja, und er plädierte dafür, in letzter Konsequenz das Ziel zu haben, Unternehmer zu sein, um am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Na gut, ich habe das Buch abgebrochen in dem Moment, wo er schrieb, ich solle doch bitte Unternehmer werden und ein einen Geschäftsführer einstellen. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und gesagt, lieber Herr Mehrer, das ist ja alles gut und schön, was Sie hier schreiben, nur was sagt meine Bank dazu, wenn ich jetzt morgen Geschäftsführer einstelle und sage, ich bin jetzt nicht mehr mit im Unternehmen tätig, wie soll das funktionieren? Er hat mir tatsächlich recht schnell geantwortet und hat geschrieben, naja, er wisse schon um dieses Dilemma und er selber könne das auch nicht, nur Unternehmer sein. Aber er hat ganz stark dafür plädiert, Unternehmerzeit einzuplanen. Und das ist was ich bis heute mache. Der Donnerstagmorgen gehört für mich ganz fest der Arbeit am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Das ist ein Impuls, den ich definitiv mitgenommen habe. Da bin ich auch nicht in Terminen, da bin ich auch nicht erreichbar, sondern da sitze ich zu Hause und mache die unterschiedlichsten Aufgaben am Unternehmen. Ein wirklich, wirklich wichtiger Impuls für mich.
Wow, finde ich sehr gut. Und das schaffst du auch wirklich durchgängig jeden Donnerstagmorgen. Du bist im Fokus. Markus Simons, der Unternehmer, ist im Fokus deiner Aufmerksamkeit?
Nein, weil nicht Markus Simons ist im Fokus, sondern da ist das Unternehmen im Fokus. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, in Corona ist alles anders. Ja, derzeit gibt es den Donnerstagmorgen für mich nicht, weil zu Hause erwarten mich meine beiden Kinder. Dann habe ich die Ruhe da tatsächlich nicht. Dann arbeite ich dann doch lieber in der Firma, so gern ich meine Kinder habe.
Ja, in Corona ist alles anders. Verrückt, wie sich Zeiten und Zeitfenster verschieben können in dieser Zeit. Gibt es Geschichten, wie du erlebt hast im Unternehmen mit Kunden und mit Lieferanten? Wenn ich jetzt so an meine letzten 25 Berufsjahre zurückdenke, dann fallen mir immer wieder Anekdoten ein, die mich aber auch in meinem Handeln und in meiner Ausrichtung sehr, sehr geprägt haben. Das waren manchmal ganz lustige Dinge, das waren schon mal auch dramatische Situationen, die aber trotzdem dafür gesorgt haben, dass bei mir wie so ein Schalter umgelegt wurden. Kannst du dich an solche Situationen, an kleine Geschichten, Anekdoten erinnern?
Na, ich habe dir gerade ja schon eine erzählt von dem Werbeleiter. Und ansonsten ist mein Repertoire an Geschichten gerade gar nicht so hoch groß gefüllt, dass ich jetzt was aus dem Hut zaubern kann. Was ich allerdings immer wieder festgestellt habe, dass ich Menschen um mich herum habe, die mir gut wollten und die zur rechten Zeit mir die richtigen Impulse gesetzt haben. Ja, das kann auch mal sein, dass mich jemand einlädt, in meinen ersten Podcast-Interview hier zu machen. Aber ich habe auch tatsächlich eine Handvoll Menschen, wo ich sage, da bin ich zutiefst dankbar, weil die haben mir nicht nur einen Impuls gesetzt, sondern sie haben mir den zur richtigen Zeit gesetzt. Der Impuls zur falschen Zeit nützt mir nichts. Ich brauche den dann, wann ich ihn brauche. Und dass ich da Menschen habe, die das erkennen und die das können, vielleicht sogar unbewusst, ist toll.
Ja, muss ich drüber nachdenken, weil das kenne ich auch. Also, dass Menschen einfach da sind, die nicht wirklich eine Geschichte in mir ausgelöst haben oder ein ganzes Kapitel gefüllt haben, die aber Impulse gesetzt haben und damit auch eine Richtung unbewusst mit vorgegeben oder in die richtige Richtung gelenkt haben. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp parat für unsere Hörer?
Also ich würde nach wie vor das Buch von Stefan Mehrath jedem ans Herz legen, es mal zu lesen. Ich würde auch heute sagen, es als Bibel zu betrachten, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Aber dieses Buch ist voller Impulse, die, sagen wir mal, gerade für Leute, die sich im Hamsterrad befinden, ganz viele Denkanstöße bietet, wo man sagt, okay, zumindest man muss sich mal ernsthaft drüber nachdenken, ob ich da auf dem richtigen Weg unterwegs bin. Es geht ja nicht darum, glückliche Menschen zu bekehren, sondern ganz oft machen sich ja Menschen selbstständig, weil sie glauben, diese Selbstständigkeit sei mit ganz viel Freiheit verbunden und mit ganz viel Selbstverwirklichung und mit den tollen Mitarbeitern, die man haben wird und tolle Kunden, die man haben wird und ganz viel Geld. Und vielfach holt uns die Wirklichkeit ja doch ein, weil du dann in Situationen reingerätst, ja, wo du nicht mehr der Steuermann bist, sondern eher die Nussschale auf dem Ozean. Ja, es gibt so ein typisches Ding, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Tischler, das kann auch jeder andere sein. Da macht ein junger Mensch eine Ausbildung zum Tischler und findet den Job super. Ja, dann guckt er sich an, was sein Meister so macht und dann sagt er, na das, was der kann, kann ich auch und geht auf die Meisterschule. Danach ist er immer noch Tischler, aber mit einem Meisterbrief und guckt sich das wieder eine Zeit lang an, kriegt vielleicht auch irgendwann eine Meisterstelle und guckt sich dann seinen Chef an und sagt, das, was mein Chef kann, das kann ich auch und macht sich selbstständig. Was vielen Leuten an der Stelle nicht klar ist, dass ab dem Zeitpunkt spätestens ein Berufswechsel vollzogen wird. Ja? Wenn er nämlich der weltbeste Tischler ist, dann sollte er weiter tischlern. Weil in dem Moment, wenn er das ernsthaft sein Unternehmen leiten, führen will und mit Visionen ausstatten will, dann wird er tatsächlich keine Zeit mehr haben, die schönsten Entasienarbeiten zu machen, die tollsten Möbel zu bauen. Das funktioniert tatsächlich in den allerseltensten Fällen. Und diese Erkenntnis zu sagen, ich gehe jetzt einen Berufswechsel ein, die ist mitunter hart, das muss man sagen. Weil du hast das ja aus einer anderen Intention gemacht. Du hast das gemacht, weil du glaubst, du bist der tollste Tischler der Welt. Ja, und die Welt hat auf dich gewartet. Leider ist dem nicht so.
Ja, schöne Zusammenfassung davon. Auch eine schöne Vorstellung mit der Nussschale auf dem Ozean. Das Bild gefällt mir sehr. Auch ich habe mich selbstständig gemacht mit der Annahme, das kann ich auch. Aber auch schnell wurde mir dann klar, da gehört viel mehr zu. Aber trotzdem war das auch so der Impuls, der mich damals angetrieben hat. Aber du hast jetzt auch noch von Mission und Vision gesprochen. Was ist denn deine Mission? Was ist deine Vision?
Also auch da würde ich gerne die Vision des Unternehmens, also wir wollen, dass unsere Kunden die Anerkennung, Wertschätzung und den wirtschaftlichen Erfolg bekommen, die sie verdienen. Ja? Das hat ein bisschen das Gleiche, die logische Folge aus dem Tischler-Beispiel ist, dass der Tischler irgendwann unglücklich wird. Ja? Der wird irgendwann unglücklich und wird irgendwie einen Weg finden, den Laden am Laufen zu halten. Mit viel Glück hat er gute Mitarbeiter, dann geht das. Ja? Aber irgendwann kommen halt die Fragen auf, muss ich jeden Kunden annehmen, den finde ich doch eigentlich total doof, Klammer auf, nein musst du nicht, Klammer zu, doofe Kunden muss man nicht annehmen. Da ist die Frage, muss ich mich den ganzen Tag ärgern, wo ist denn meine Freude, ist es okay, wenn ich 18 Stunden am Tag arbeite und wenn ich da mal meinen Stundenlohn rechne, bin ich unter Mindestlohn, ist das in Ordnung? Nein, ist es nicht, ja. Und unsere Aufgabe sehe ich da drin, also ich sag mal, wir haben eine etwas zweigeteilte Zielgruppe, wo ich sagen würde, naja, die einen, die sind tatsächlich in der Perspektivlosigkeit. Die sagen, ich habe geackert wie ein Wilder, ich tue alles, was ich kann und der Markt gibt mir einfach nicht das, was ich verdient habe. Da haben wir tatsächlich in der Beratung eine Aufgabe, denen zu helfen, uns mal zu sagen, guck mal, wo könnte denn in deiner derzeitigen Konstellation, wo gibt es denn da Perspektiven, wo gibt es denn Möglichkeiten für dich? Und da hilft es oftmals, den Blickwinkel zu verändern und mal zu sagen, ich gehe mal hier, also ich als Markus Simons gehe jetzt mal in die Kundensicht, ich gehe mal in die Mitarbeitersicht und spiegel dir mal, wie kommst du denn gerade rüber? Das kann auch schon mal wehtun, das gebe ich zu, aber letzten Endes ist es eine Sache, die unfassbar wichtig ist. Und der zweite Teil der Zielgruppe ist der, die wissen, wo sie hinwollen. Ja, die brauchen dann, und ich möchte jetzt gar kein Nur sagen, sondern die brauchen die für sie, für ihre Idee, für ihre Wünsche, Ziele, gut gestaltete und schön produzierte Werbung und wollen sich dann in aller Regel nicht mit 28 Gewerken auseinandersetzen und von der Agentur zum Drucker rennen und dann zum Schildermacher und dann zum Autobekleber, sondern die wollen das gerne, das Problem gelöst haben und wissen genau, wenn jetzt irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, dann wissen sie auch, wie sie ansprechen müssen. Da schiebt nicht einer den schwarzen Peter zum anderen, sondern wir sind da.
Was für ein tolles Schlusswort. Vielleicht hast du abschließend, nach dem Schlusswort, einen Satz oder einen Titel, wie du das Buch Markus Simons überschreiben würdest.
Ja, ich fürchte, wenn meine Mitarbeiter das hören, drehen sie mit den Augen. Tatsächlich habe ich irgendwann gehört, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ein Satz, der mich immer begleitet hat, weil ich immer bereit bin, Sachen in Frage zu stellen und weil ich auch meine Kunden dazu auffordere, sicher geglaubte Glaubenssätze in Frage zu stellen. Also das, ja, im Moment wäre der Titel wahrscheinlich der.
Ich finde das ein großartiger Titel. Ich würde das Buch auf jeden Fall lesen, aber wir haben ja jetzt schon einige Kapitel davon gehört. Sehr viel tolle Einblicke in dich und dein Unternehmerleben, in dein Unternehmen. Ich fand es sehr spannend. Das wird mich einiges sicherlich auch noch mal im Nachgang des Gesprächs begleiten. Ich freue mich sehr, 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 dass du heute bei mir warst und diese erste Podcast-Folge mit mir zusammen bestritten hast. Markus, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne, Anja. War mein erster Podcast auch als Partner auf der anderen Seite, also sowieso mein erster Podcast. Und deswegen, ich danke auch für die gnädigen Fragen.